Die Templer. Sie sind eine rätselhafte Gruppe von Kriegermönchen, die im frühen 14. Jahrhundert zerschlagen wurde. Doch selbst heute, im 21. Jahrhundert, blicken wir mit Staunen und Spekulationen auf ihre Geschichte und ihre Geheimnisse zurück. Die Templer sind mit dem Heiligen Gral, der Bundeslade und sogar der Blutlinie Jesu Christi verbunden. Es heißt, sie hätten ein großes Geheimnis tief unter dem Tempel Salomos entdeckt und sich zusammengefunden, um es über Generationen hinweg zu schützen. Im Laufe der Zeit wurden sie von all ihren Feinden gefürchtet, nicht zuletzt von der katholischen Kirche selbst. Tausende Bücher wurden über sie geschrieben, zahlreiche Dokumentationen gedreht, Hollywood-Filme, Computerspiele und sogar Handy-Apps inspiriert. Und doch waren sie nur eine von vielen Ordensgemeinschaften von Kriegermönchen. Von den Johannitern bis zu den deutschen Rittern gibt es viele Geschichten zu erzählen. Was auch zieht uns so sehr zu den Tempelrittern? Was verbirgt sich wirklich hinter ihren Geheimnissen? In diesem Hörbuch werden wir tiefer und weiter gehen als jemals zuvor. Wir werden ein Geheimnis aufdecken, das älter ist als die Templer selbst. Wir werden den goldenen Faden der Zeit entwirren, die wahre Blutlinie enthüllen und das ultimative Geheimnis lüften, das sie beschützten und das als Heiliger Gral bekannt wurde. Ursprünglich nannten sie sich die armen Ritter Christi und des Tempels von Salomon, was zum Glück auf Templerritter verkürzt wurde oder schlicht Templer. Sie waren ein christlicher Ritterorden, der 1139 durch eine päpstliche Bulle anerkannt wurde. Tatsächlich wurden sie bereits 1119 in Jerusalem gegründet, doch es dauerte 10 Jahre, bis sie groß genug waren, um aktiv im Dienste des Glaubens zu handeln. Die Templer entwickelten sich zu einem der wohlhabendsten und mächtigsten christlichen Orden. Sie wuchsen rasant durch großzügige Spenden und wohlhabende junge Männer strömten herbei, um sich ihnen anzuschließen. Ihr geschickter Umgang mit den Finanzen der Christenheit verschaffte ihnen nicht nur Reichtum und Macht, sondern brachte ihnen auch viel Neid und Missgunst ein. Die kämpfenden Ritter waren in ihren markanten Rüstungen von Europa bis zu den Kreuzzügen weithin bekannt, während die nicht kämpfenden Mitglieder riesige Geldsummen verwalteten und ausgedehnte Ländereien bewirtschafteten. Sie waren maßgeblich an der Entstehung dessen beteiligt, was wir heute als Banken kennen, und errichteten gewaltige Befestigungsanlagen und Burgen in Europa und dem Heiligen Land. Doch ihre Existenz war stark mit den Kreuzzügen verknüpft, die darauf abzielten, das Heilige Land zu erobern und zu verteidigen. Als dieses schließlich an den Islam verloren ging, begann der Daseinszweck der Templer zu schwinden. Schon bald schielten Könige neidisch auf den immensen Reichtum und Besitz der Templer, und ihr Ende war abzusehen. Es kursierten Gerüchte über geheime und perverse Initiationsrituale, und König Philipp IV. Von Frankreich witterte eine Gelegenheit. Tief verschuldet und dringend auf Geld angewiesen, ließ er 1307 zahlreiche Templer in Frankreich verhaften und unter Folter zu falschen Geständnissen zwingen. Diese Anschuldigungen dienten als Vorwand, um den Orden zu zerschlagen und sich ihren Besitz anzueignen. Viele Templer wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt, andere flohen oder schlossen sich anderen Orden an. Im Jahr 1312 löste Papst Clemens V. den Orden offiziell auf, allerdings unter dem Druck des französischen Königs. Die plötzliche Auflösung, die Geheimhaltung, der Untergang eines einst mächtigen Ordens, all dies führte zu Legenden, die bis heute nachhallen. Im Laufe der Jahrhunderte wurde ihr Name sogar zu einem Freimaurerdekret und moderne Templer entstanden. Spiele, Filme und Bücher haben dazu beigetragen, den Namen der Templer weltweit bekannt zu machen. Doch lassen Sie uns nun zurückblicken auf die Ursprünge dieser einst einfachen Bruderschaft, die sich der Armut verschrieben hatte, und ihren Aufstieg zur Macht nachzeichnen. Im Jahr 1091 gelang es den Christen, Jerusalem nach dem ersten Kreuzzug von den Muslimen zurückzuerobern. Damit war der Weg für christliche Pilger aus Europa ins Heilige Land geöffnet. Doch die Reise dorthin war gefährlich. Jerusalem mochte für Christen sicher sein, der Weg dorthin war es jedoch nicht. Überall lauerten marodierende Banditen, die es auf die oft wohlhabenden Pilger abgesehen hatten, die mit großzügigen Geldspenden und Vorräten unterwegs waren. Tausende verloren ihr Leben und es musste etwas unternommen werden. Der damalige Herrscher Jerusalems, König Balduin II., erhielt 1119 eine Petition von einem französischen Ritter namens Hugues de Payens. Dieser bat um die Erlaubnis, einen Orden von Kriegermönchen zu gründen, um die Pilger auf ihrem Weg zu schützen. Der König und der Patriarch von Jerusalem stimmten zu, und den neu gegründeten Templern wurde ein Flügel des Königspalastes auf dem Tempelberg zugewiesen. Der Tempelberg lag über dem Ort, an dem man glaubte, dass der Tempel Salomons einst gestanden hatte. Daher wurden sie als arme Ritter Christi und des Tempels von Salomon bekannt. Ursprünglich waren sie nur 9 Mitglieder stark und lebten von finanziellen Spenden. Ihr Symbol, 2 Ritter auf einem einzigen Pferd, spiegelte ihre anfängliche Armut wider. Doch diese Armut sollte bald enden. Die Templer fanden einen mächtigen Fürsprecher in Bernhard von Clairvaux, dem Gründer des Zisterzienserordens, der auch als weiße Mönche bekannt waren. Dank Bernhards Einfluss stieg das Ansehen der Templer rapide und schon bald wurden sie von der Kirche offiziell anerkannt. Mit dieser Anerkennung begann der Geldfluss. Aus dem gesamten christlichen Europa strömten Spenden von Land und Besitz herein. Auch wohlhabende Familien schickten ihre Söhne, was weiteren Reichtum in den Orden brachte. Im Jahr 1139 erklärte der Papst höchstpersönlich, dass der Orden von allen lokalen Gesetzen befreit sei. Das bedeutete, dass die Templer sich frei durch die Christenheit bewegen konnten, ohne Steuern zu zahlen. Und niemand wagte es, sich ihnen entgegenzustellen, da sie das Siegel des Papstes selbst trugen. Mit wachsender Macht wurden sie bald zur ersten Adresse, wenn es um militärische Auseinandersetzungen während der Kreuzzüge ging. Ihre Kampfkunst, schwer bewaffneten Pferde und ihre legendäre Kampfmoral versetzten ihre Feinde in Schrecken. Allein ihr Anblick verlieh den christlichen Truppen neue Motivation. Ein herausragendes Beispiel ihrer Kampfkraft zeigte sich 1177 in der Schlacht von Montgisard. 500 Templer und einige tausend Infanteristen besiegten die gewaltige Armee von Sultan Saladin, die aus 26.000 Soldaten bestand. Ihr Aufstieg war rasant, doch so auch ihr Fall. Ihr wachsender Einfluss und enormer Reichtum weckten bald die Eifersucht und den Argwohn mächtiger Herrscher, allen voran König Philipp IV. Von Frankreich. Was folgte, war eine beispiellose Verfolgung, die den Untergang des einst glorreichen Ordens besiegelte. Wie Bernhard von Clairvaux einst sagte, ein Tempelritter ist wahrlich ein furchtloser Ritter, auf allen Seiten gesichert, denn seine Seele wird durch die Rüstung des Glaubens geschützt, ebenso wie sein Körper durch die Rüstung aus Stahl. So ist er doppelt bewaffnet und muss weder Dämonen noch Menschen fürchten. Doch die Wahrheit ist, dass die meisten Templer keine Krieger waren. Hinter jedem kämpfenden Ritter stand eine Armee von Unterstützern, die sich um die zahlreichen Aufgaben des Ordens kümmerten. Von einfachen Dienern bis hin zu Finanzexperten gab es Tausende von Mitgliedern, die die riesige Organisation am Laufen hielten. Jedes Mitglied schwor ein Leben in Armut, doch viele Templer verwalteten solch immense Reichtümer, dass ganze Nationen neidisch auf sie waren. Ihre finanzielle Macht führte zur Entwicklung eines revolutionären Systems, dem sogenannten Wechselbrief, einem einfachen Dokument, das versprach, dass die Templer den Inhaber des Briefes auszahlen würden. Dies war der Vorläufer des modernen Papiergeldes wie dem Dollar oder Pfund. Ein Reisender konnte sein Vermögen bei den Templern in Frankreich hinterlegen, einen Wechselbrief erhalten, sicher ins Heilige Land reisen und den Brief in Jerusalem einlösen, um sein Geld zurückzubekommen. Dieses System machte Raubüberfälle auf Pilger unattraktiv, da diese nichts mehr bei sich trugen, was gestohlen werden konnte. Die Templer wurden damit zu Pionieren des Bankwesens und hatten möglicherweise die erste funktionierende Bank der Geschichte etabliert. Von Europa bis in den Nahen Osten wuchsen Macht und Reichtum der Templer. Riesige Ländereien wurden gespendet oder erworben. Und bald betrieben sie landwirtschaftliche Güter, Weingüter und zahlreiche Handelsgeschäfte. Sie errichteten Festungen, Kirchen und Kathedralen, betrieben Manufakturen und gründeten sogar eine eigene Flotte von Handelsschiffen. Ihr Einfluss war beispiellos. Sie wurden nicht nur zur ersten internationalen Armee und Bank, sondern auch zu einem der ersten multinationalen und diversifizierten Unternehmen. Doch ihre Macht blieb nicht unangefochten. Bereits Mitte des 12. Jahrhunderts standen die Templer in Konkurrenz zu anderen Orden wie den Johannitern, den späteren Malteserrittern und den deutschen Rittern. Politische Rivalitäten und militärische Konflikte zwischen diesen Orden schwächten die christliche Front im Heiligen Land. Während die christlichen Brüder gegeneinander kämpften, erstarkte der Islam unter fähigen Führern wie Saladin und begann, Stück für Stück das Heilige Land zurückzuerobern. Mit zunehmenden Misserfolgen gegen Saladin und mehreren gescheiterten Kampagnen schwand das Ansehen der Templer. 21 und 44 fiel Jerusalem erneut an muslimische Truppen. Und die Stadt sollte nicht wieder unter christliche Kontrolle gelangen. Bis ins Jahr 1917. Der Niedergang des Templerordens war eingeläutet, doch ihre legendäre Geschichte, ihre Errungenschaften und ihre Geheimnisse hinterließen ein Vermächtnis, das Jahrhunderte überdauern sollte. Der Untergang der Templer und die Legenden, die folgten. Es begann ein unaufhaltsamer Abstieg, der schließlich am Freitag, dem 13. Oktober 1307, seinen Höhepunkt fand. An diesem Tag wurden die Templer verhaftet und wegen Ketzerei angeklagt. Nach brutalen Verhören und erzwungenen Geständnissen wurden viele von ihnen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die verbliebenen Templer wurden entweder aufgelöst oder schlossen sich anderen Orden an. Der Papst verfügte, dass der Besitz der Templer in die Hände der Johanniter übergehen sollte. Viele Historiker sehen darin eine Art Fusion der beiden Orden, da zahlreiche Templerorganisationen einfach ihren Namen in Orden von Christus änderten. Heutzutage erklärt die katholische Kirche, dass die mittelalterliche Verfolgung der Templer ungerecht war. Sie betont, dass die Templer eigentlich nichts Unrechtes getan hätten und dass Papst Clemens V. nur auf Druck von König Philipp IV. Von Frankreich sowie unter dem Druck der öffentlichen Meinung handelte. Der Mythos des Erlösers und die Merowinger-Dynastie. Eine Legende, die sich in der modernen Popkultur durch Bestseller, Dokumentationen und Filme fest verankert hat, ist die Geschichte der Merowinger-Dynastie. Diese Dynastie wurde sowohl von regionalen französischen Schriftstellern als auch von internationalen Bestseller-Autoren wie Dan Brown sowie Bagent, Lee und Lincoln romantisch dargestellt. Es sind Geschichten voller Mysterien, Magie, Weisheit, Licht und Leidenschaft und nicht zuletzt mit dem Anspruch, von göttlicher Abstammung zu sein, durch Jesus Christus und seine angebliche Frau Maria Magdalena. Einige gehen sogar so weit zu behaupten, dass die Merowinger von einer uralten Rasse gefallener Engel abstammen, die mit ihrem Wissen und ihrer Weisheit die Welt bereisten, nachdem Atlantis unterging. Die Geschichte beginnt mit dem Anführer der salischen Franken, Merovech. Im 5. Jahrhundert nach Christus, sowohl er als auch sein Sohn Childerich IV. Waren große Krieger, die mutig gegen die Westgoten, Sachsen und Alamannen kämpften. Ihr Erbe setzte sich fort durch Clovis den I., der schließlich fast ganz Gallien unter seiner Herrschaft vereinte und den römischen Befehlshaber Syagrius besiegte, zur Freude fast aller, so zumindest die Überlieferung. Clovis I. war es auch, der das römisch-katholische Christentum für sein Volk annahm. Bis zum frühen 7. Jahrhundert endete diese Linie mit dem berüchtigten Dagobert II., auch bekannt als Dragobert, ein Name, der von den Worten Drache und Vogel abgeleitet ist. Dieser Name wiederum stammt von Bara oder Para, was so viel wie Pharao bedeutet. Somit bedeutet Dragobert oder Dagobert König oder Pharao der Drachen. Diese Verbindungen zu Drachen oder geflügelten Schlangen werden im weiteren Verlauf unserer Erzählung eine bedeutende Rolle spielen. Die königliche Linie, die von Schlangenpriestern abstammt, ist weltweit zu finden. In Indien, China, Großbritannien, Amerika und praktisch überall sonst. Ihre Verbindungen zum Gral liegen im Geheimnis der Schlange und ihrer offensichtlichen heidnischen Vergangenheit, die die christliche Macht Roms in Frage stellte. Wir werden diese Geheimnisse weiter aufdecken, während wir voranschreiten. Eines der markantesten Symbole in der christlichen Geschichte ist das Rote Kreuz, oft als lateinisches Kreuz oder Templerkreuz, Croix Patée, bekannt. Dieses einprägsame Symbol, meist auf weißem Hintergrund dargestellt, wird häufig in Verbindung gebracht mit dem Kainsmal, dem Merowinger Geburtszeichen oder dem Templerkreuz. Alle scheinen in gewisser Weise mit dem Symbol der Schlange verbunden zu sein. Tatsächlich ist das Rote Kreuz fast überall ein Symbol der Schlange. Es zu tragen bedeutet daher, sich als Schlangenverehrer zu kennzeichnen. Der Grund dafür ist recht einfach. Die Schlange und das Kreuz waren symbolisch miteinander verknüpft. Die Schlange stand für die Sonne, während das Kreuz die Jahreszeiten repräsentierte. Auch Jesus soll in diese Welt des Schlangenkults involviert gewesen sein. Er wurde mit der Schlange in der Wüste verglichen, die Moses emporhielt. Wie eine Schlange, die ihre Haut abstreift, soll auch Jesus im Grab seine Haut abgelegt haben und auferstanden sein. Die Rosenkreuzer, was Rosenkreuz oder Rotes Kreuz bedeutet, waren eine mysteriöse, esoterische Geheimorganisation aus Alchemisten und Spiritualisten, die untrennbar mit Freimaurern, Templern und anderen im Zusammenhang mit der Gralsgeschichte verbunden ist. Sie wurden eingehend erforscht und heiß diskutiert. Der Name der kleinen Kapelle, die tief in die Welt des Da Vinci Codes verstrickt ist, Roslin, könnte sehr wohl Rosenschlange, Rosalind, bedeuten. Viele Orte, die mit dieser Geschichte verbunden sind, stehen in Zusammenhang mit dieser Terminologie. Bei den Dreharbeiten zu einer Dokumentation fiel mir auf, dass selbst der eiserne Zaun, der die Kapelle umgibt, mit Rosen und Kreuzen verziert ist. In den Mysterien von Ceres und Proserpina wird den Eingeweihten das große Geheimnis mitgeteilt. Der Stier hat eine Schlange gezeugt und die Schlange einen Widder. Der Stier ist ein Symbol der zeugenden Kraft, der Macht. Er steht auch für die Sonne im Tierkreiszeichen Stier und taucht aus dem Meer als Quinotaur auf. Es wird behauptet, dass dieser Stier die Merowinger-Blutlinie gezeugt habe, wobei sein Name Merovech vom heiligen Stier von Heliopolis, Meron, abgeleitet ist. Es war dieser König Merovech, der erste in der Linie der Merowinger-Könige, von dem gesagt wird, er sei von der Quinotaur gezeugt worden, einem riesigen Seemonster mit dem Kopf eines Stiers oder einer Ziege. Der Begriff Meer in Merovech deutet auf Meer hin, was vom Meer geboren bedeutet. Das Wort Kinotor lässt sich zerlegen in Quin für König und Tor für Stier, was ihn zum Königsstier des Meeres macht, die Sonne im Stier. Diese Tradition reicht weit in die Geschichte zurück, bis zu den Tagen Mesopotamiens und Königen wie Sargon und Menes. Sie führt noch weiter zurück zu einer Verbindung zwischen diesen Königen und ihrer legendären Abstammung von alten, seebürtigen Göttern wie Oans und Dagon, die als Schlangengötter galten. Die Sonne, symbolisiert als Schlange, würde unter dem Horizont versinken und sich in einen Fisch verwandeln. Dag bedeutet Fisch und On bedeutet Sonne. Dagon ist daher die nächtliche Schlangensonne, die auch als schwarze Sonne in verschiedenen esoterischen Traditionen bekannt ist. Die schwarze Sonne ist ein Symbol für die Unterwelt und das Unbewusste. Könnte es sein, dass diese legendären Kreaturen Archetypen aus dem Unbewussten sind? Dies ist das Element, das die Gnostiker als das wahre Selbst betrachteten. Die frühen Gnostiker verehrten tatsächlich die Schlange und hatten eine heilige Schlangeneucharistie. Sie waren auch diejenigen, die die gesamte Jesusgeschichte niederschrieben und uns das Neue Testament hinterließen, das wir heute kennen. Mythen erzählen oft von invasiven Schlangenverehrern oder migrierenden Schlangenkulten, die ins Land kamen und all die Fähigkeiten mitbrachten, die mit dem Erscheinen dieser alten Götter verbunden waren, wie Metallurgie, Architektur und Medizin, ganz zu schweigen von der einzigartigen Psychologie. Diese Gottheiten waren halb Stier, halb Fisch oder Schlangenwesen, was nicht ihre physische Gestalt, sondern ihr Glaubenssystem widerspiegelte. Es zeigt einen Glauben an die Dualität zwischen Sonne und Schlange. Oans ist dasselbe wie Dagon und steht in Verbindung mit dem Wort Drache. Dieser Gott ist der biblische Leviathan, die große Schlange der vergangenen Zeitalter, die als Ouroboros die Welt umkreist, das Symbol für Unsterblichkeit und Ewigkeit. Es ist dasselbe Symbol, das den Satz »Mein Ende ist mein Anfang« inspiriert, ähnlich wie die Worte, die Christus zugeschrieben werden. Ich bin der Anfang und das Ende, das Alpha und Omega. Tatsächlich benutzten spätere Christen das Bild des Ouroboros als Symbol für die Alpha- und Omega-Elemente ihres Glaubens. Die Leviten leiten ihren Namen natürlich von Leviathan ab, was Söhne des Leviathan bedeutet. Oannes ist auch derselbe wie der hinduistische Vishnu, der ebenfalls mit der Schlange verbunden ist. Es gibt jedoch eine weitere, gleichwertige Interpretation des Kinotaur, wie wir sehen werden. Herakles kämpfte mit einer Schlange, die sich in einen Stier verwandelte. Herakles riss eines ihrer Hörner ab, das von Nymphen in den Fluss geworfen wurde und sich in das Füllhorn Cornucopia verwandelte, das Horn des Überflusses. In Schottland gibt es hunderte von Pikten-Symbolen auf Felsen und alten neolithischen Denkmälern. Viele davon zeigen Schlangenbilder und die Verbindung von Schlange und Stier, was die weite Verbreitung dieser Assoziation verdeutlicht. Der Kinotaur hat die Wurzel Kin, die möglicherweise von Kain stammt, und zeigt, dass der Kinotaur von der Schlangenrasse des Kain abstammt. Kin ist auch mit den Wörtern für Schlange und König verwandt. Doch was ist der Kinotaur wirklich? Quin könnte vom Wort König stammen, während Thor offensichtlich auf Taurus, den Stier, hinweist. Es könnte auch aus dem babylonischen Wort Gu stammen, der der größte unter den Kindern der Drachengöttin Tiamat war. Laut babylonischer Legende gab es am Anfang weder Land noch Götter noch Menschen. Es gab nur Elemente, bekannt als Tiamat und Apsu. Tiamat war das Weibliche, der Geist des Salzwassers und des Urchaos, während Apsu das Männliche war, der Geist des Süßwassers und der Leere. Tiamat wird oft mit Schuppen, einem schlangenartigen Körper, Beinen und Hörnern auf ihrem Kopf dargestellt. Die Vereinigung dieser beiden Gottheiten brachte alle anderen Götter hervor, einschließlich des mächtigsten unter ihnen, Kingu. Der Kinotaur war ein mythisches Seemonster, eine Mischung aus Stier und Drache. Es heißt, dass diese Wesen halb Stier und halb Fisch oder Drache, dann Schlange waren. Dies könnte leicht ein Hinweis auf das Sternbild Stier, das in das Zeichen Fische übergeht, und eine Botschaft der Sterne sein. Allerdings behauptet der Autor Creighton Miller, dass das Zeichen Widder absichtlich weggelassen oder ausgelassen wurde, um zu behaupten, dass ihre Blutlinie bis in das Zeitalter des Stiers zurückreicht. Diese Blutlinie, wie wir gesehen haben, wird von mehreren Autoren als direkte Nachkommen von Jesus, dem Sonnengott, angesehen. Er wird als Sonne oder Herrscher in jedem Zeichen gesehen. Athor, zurückverfolgt durch die griechische und phönizische Legende, ist niemand anderes als Zeus, derselbe Gott, der seine eigene Tochter mit Dionysos zeugte. Doch wie hängt Zeus mit dem Quinotaur zusammen? Nun, der Quinotaur ist Dagon, der halb Fisch, halb Schlange ist und in Verbindung mit Oannes und Odakon steht, was uns den Titel Drache gibt. Anderenorts ist Dagon als Deionus bekannt und Zeus wurde als Dias bezeichnet. Wie wir wissen, nahm Zeus die Gestalt einer Schlange an, um sich fortzupflanzen, ebenso wie der Quinotaur eine Rasse von heiligen Königen zeugte. In den orphischen Legenden wird gesagt, dass der Sohn des Zeus, Dionysos, der fünfte Herrscher der Welt sein sollte. In der phönizischen Legende ist er in das Verschwinden der Tochter von Kain, Europa, verwickelt. Europa war eine Prinzessin oder die Tochter eines Gottes und galt als außerordentlich schön. Eines Tages erzählte ihr ein Diener, dass ein weißer Stier an einem nahegelegenen Strand erschienen sei. Dieser zahme Stier erlaubte es Europa, ihm Blumenkränze um die Hörner zu binden und auf seinem Rücken zu reiten. Doch der Stier rannte mit Europa ins Meer und sie wurde nie wieder gesehen. Heute haben wir einen ganzen Kontinent, der nach einem verschwundenen Mädchen benannt ist, das von einem Stier entführt wurde. All dies mag zunächst sehr seltsam erscheinen und auf den ersten Blick nicht zusammenpassen, doch bitte bleibt noch ein wenig dabei, denn es wird sich alles klären. Nun müssen wir uns einem Thema zuwenden, das auf den ersten Blick ebenfalls unzusammenhängend erscheint. Der ewige Jude, ein Mythos, der hauptsächlich aus dem Mittelalter stammt, erzählt von einem Juden, der zur Zeit Christi lebte und für immer leben sollte. Angeblich beleidigte er Christus auf dessen Weg zum Kreuz und wurde daher dazu verflucht, bis ans Ende der Zeit allein auf der Erde zu wandeln. Doch das Interessanteste ist nicht die spätere mittelalterliche Ausschmückung dieses Mythos, sondern dessen Ursprung. Der ewige Jude ist buchstäblich eine Verschmelzung von hunderten angeblich separaten Charakteren, die alle unsterblich sind. Allerdings bin ich der Meinung, dass all diese Geschichten auf die Quelle der Schlangenunsterblichkeit zurückgehen. Der moderne Mythos leitet sich von einem Charakter namens Markus ab, der Jesus in Johannes 18,20 schlägt und den Fluch der Unsterblichkeit erhält. Doch in Matthäus 16,28 gibt es auch einen Jünger, dem Jesus Unsterblichkeit zuspricht. Es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden. Beachte, dass Jesus einige sagt. Es gab tatsächlich mehrere Charaktere, denen Jesus irdische Unsterblichkeit verlieh, und zwar nicht als Fluch, sondern als Geschenk. Da ist auch Samiri, der im Koran von Moses, dem Träger des Schlangen-Kaduzeus, mit Unsterblichkeit verflucht wird. Nicht zu vergessen, dass Jesus mit Moses verglichen wird, der die eherne Schlange erhob. In der Wüste gibt es einen bemerkenswerten astrotheologischen Grund dafür. Jesus war ein Eingeweihter. Er konnte die Zeit fixieren, weil er die Bewegung der Planeten und der Sonne verstand, da er selbst der Sonnengott war. Die Fixierung der Bewegung ist symbolische Unsterblichkeit, weil sie den Zyklen des Lebens entkommt, Nirvana. Es ist im Wesentlichen das Durchdringen oder Durchbohren des Drachen, die Sonne, die über den Kopf hinwegzieht. Der wandernde Jude muss daher jemand sein, der diese Macht versteht und die Zeit fixiert hat, wenn auch symbolisch. Aber es gibt noch mehr zu dieser Figur. Es gibt immer mehr Ebenen des Verständnisses, viele Ebenen des Himmels. Die Grotte der Sibylle, die angeblich in den umbrischen Bergen liegt und in einer romantischen Erzählung des Mittelalters erwähnt wird, enthält weitere Ebenen dieser Symbolik. Danke, Marco, wird erwähnt, dass er von einer Zauberin namens Sibylla in eine Schlange verwandelt wurde, die mit einer heilenden Schlange verbunden ist. Dieser Marco ist der wandernde Jude in schlangenartiger Form, der gleiche wandernde Jude, der seine Haut abwirft. Markus war auch bekannt als Hatzvirus oder Butadius, und in der Legende war es als Portier, dass Hatzvirus Christus nahm und ihn verspottete, weil er langsam ging. Jesus sagte ihm, er solle auf seine Rückkehr warten, was natürlich nie geschah, und so lebt Hatzvirus noch immer. Spätere christliche Versionen geben an, dass er seine Sünden bereute und Katholik wurde. Das ist offenkundige Propaganda. Was jedoch am außergewöhnlichsten ist, ist, dass gesagt wird, dass er auf die normale Weise alterte, aber als er das Alter von 100 Jahren erreichte, warf er seine Haut ab und verjüngte sich auf das Alter von 30 Jahren. Was könnte mehr wie die Geschichte der verjüngenden Schlange sein? Und das heilige Alter von 30, dass das Alter der Erleuchtung ist, das gleiche wie die Grade zwischen jedem einzelnen Tierkreiszeichen. Der wandernde Jude wird mit Kain verglichen, dem Vater der Schlangenrasse, von dem gesagt wird, dass er als Unsterblicher die Erde wandert, weil der Herr ihm ein Zeichen aufgedrückt hat, damit ihm niemand etwas antut. Das gleiche Zeichen, das die Merowinger trugen und später die Roben der Tempelritter schmückte. Ein blutrotes Kreuz. Es gibt auch eine erstaunliche Legende über die Verbindung von Herrn oder Cernunnos, dem hornigen Gott, mit dem wandernden Juden und dass sie ein und dasselbe sind. Es wird gesagt, dass Herrn Jesus aufforderte, Wasser aus der Vertiefung eines Pferdehufs zu trinken, wodurch er ihm sagte, sich den alten Wegen zu unterwerfen, von Pan zu Dionysos. Der hornige Gott wird in der Geschichte immer wieder mit dem Geheimnis der Schlange in Verbindung gebracht. Es ist Pan, der die Schwester von Bacchus aufstößt und die Schlange von innen enthüllt. Dionysos oder Bacchus wird oft mit Hörnern dargestellt und die Bacchanten von Thrazien trugen angeblich Hörner zur Nachahmung ihres Gottes. Selbst Zeus, der sich in eine Schlange verwandelte, um Dionysos wieder zum Leben zu erwecken, wurde oft mit Hörnern dargestellt. Die Hörner sollen den solaren Aspekt des Gottes, den lebensspendenden Aspekt, symbolisieren. Sie waren auch symbolisch für den Stier, der wiederum ein solares Symbol oder die Sonne in Taurus ist. Die Ziege wird ebenfalls in Bezug auf Tiere und Hörner mit der Schlange in Verbindung gebracht, da Dionysos oft als Ziege manifestiert wird. In der Tat wird die Erweckung von Moses durch Hörner oder das Erstrahlen symbolisiert. Dies ist derselbe Moses, der den Caduceus-Stab führt und die Kupferschlange der Heilung für Jahwe in der Wüste erhebt. Ein Punkt, der in Medaillen des ersten Jahrhunderts nach Christus nicht verloren geht, ist die Darstellung von Jehova als Schlange. Die Hörner tauchen dann als der erleuchtende Aspekt der Schlange auf, das Strahlen oder die Erleuchtung, die durch den Prozess bekannt als Kundalini oder ähnliche Methoden erlangt wird. Sie sind die symbolische Darstellung dessen, was im Kopf geschieht. Hörner sind zentral in der Geschichte der Schlangenkulte, und es gibt viele Beweise, die diesen Punkt untermauern. Die Hydra war der griechische Wasserdrachen, von dem Apollodoros sagt, dass er 9 Köpfe hatte, von denen einer unsterblich war. Für seine zweite Arbeit wurde Herakles angewiesen, die lernische Hydra zu töten. Das Ungeheuer wurde in den Sümpfen von Lerna genährt, von wo es in das Flachland zog, um Herden zu überfallen und das Land zu verwüsten. Die Hydra war von enormer Größe, mit 8 sterblichen Köpfen und einem Unsterblichen in der Mitte. Beachte, dass die Templer mit 9 Rittern begannen. 9 ist unglaublich wichtig und repräsentiert tatsächlich die Plejaden am Himmel. Apollodoros erzählt uns, dass Herakles den unsterblichen Kopf abtrennte, den er begrub und mit einem schweren Felsen bedeckte, an der Seite der Straße, die durch Lerna führte. Er zerlegte den Körper der Hydra und tauchte seine Pfeile in ihr Gift. Strabo liefert eine noch aussagekräftigere Geschichte über die Nützlichkeit dieses Giftes, indem er darauf hinweist, dass der Anigras-Fluss von Elis einen unangenehmen Geruch über eine Strecke von 20 Stadien verbreitet und die Fische ungenießbar macht. Einige Autoren schreiben dies der Tatsache zu, dass bestimmte der Kontori hier das Gift der Hydra abwuschen. Das Wasser aus Hikios Leprasee und Tizis bei Skabis hatte eine seltsame Wirkung auf das Gift, das, verdünnt im Flusswasser, medizinischen Nutzen hatte. Dies muss mit dem ebenso seltsamen Konzept in Verbindung stehen, dass die Hydra einen unsterblichen Kopf hat. Dies bezieht sich natürlich auf meine Entdeckung, dass unsere Vorfahren Venom und Blut der Schlange als einzigartige medizinische Substanzen oder Elixiere verwendeten. Könnte dies ein Hinweis auf das Verdünnungsverhältnis von Gift zu Blut sein? Ein Verhältnis von 8:1? Laut Organorte wurden die Pfeile, die in das Blut der Hydra getaucht waren, verwendet, um den Drachen Proserpina zu töten, der am Stamm des Apfelbaums lag. Es gibt noch einen weiteren Hinweis darauf, dass vielleicht das verdünnte Gift mit dem Pferd vermischt werden sollte. Herakles schoss seine giftigen Pfeile auf Nessus, als dieser starb. Nessus, der wusste, wie giftig die Pfeile waren, da sie im Galle der lernischen Hydra getaucht worden waren, zog etwas seines Blutes ab und gab es Deianira, indem er ihr sagte, es sei ein Liebestrank. Sie sollte das Kleid ihres Mannes mit seinem Blut bestreichen, damit er sie nicht verließ. Dies scheint auf den ersten Blick nicht mit dem Pferd in Verbindung zu stehen, bis wir entdecken, dass Nessus ein Zentaur war, also halb Pferd, halb Mensch, ähnlich wie der Lehrer der Schlangenkünste, Asklepios. Das lässt uns einen Moment innehalten und uns das Pferd anschauen. Die Etymologie des Pferdes ist erstaunlicherweise mit der Schlange verbunden, und es ist eine faszinierende Reise durch die Mythologien der Welt, um das Geheimnis dieser Verbindung zu entdecken. Das Wort Nag ist jetzt synonym mit dem Pferd, stammt jedoch aus dem mittelenglischen Naga, das wiederum eine Ableitung des Wortes Snack oder Snacker ist, was Schlange bedeutet. Dies führt uns stark zurück nach Indien, wo das Wort für Schlange Naga war. Hier, allein schon in der Sprache, haben wir diese eigenartige Vermischung von Schlange und Pferd, die über einen langen Zeitraum hinweg stattgefunden hat und heute noch beobachtbar ist. Ohne Zweifel ist das Pferd nicht nur mit der Schlange verbunden, sondern auch mit der Sonne. Wie zu erwarten, gibt es auf gallischen Münzen Darstellungen der Schlange unter oder über einem Pferd, was als Symbol des Sonnengottes gilt. In der Tat finden wir in der Bibel, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf dem Esel oder Pferd reitet, während er triumphal nach Jerusalem zieht, zu seinem Tod und zu neuem Leben. Dies folgt dem Muster der Sonne, die jeden Tag auf- und untergeht. Es gibt jedoch einen bemerkenswerten wissenschaftlichen Grund für diese Assoziation. Um Antivenin herzustellen, werden in regelmäßigen Abständen nicht letale Dosen in Pferde injiziert und über eine gewisse Zeit baut das Pferd natürlicherweise Antikörper auf, die speziell darauf ausgerichtet sind, das Gift zu neutralisieren. Schließlich wird das Blut des Pferdes gesammelt und die Antikörper werden extrahiert, um das Antivenin herzustellen. Diese erstaunliche Entdeckung ist nicht neu. Sie ist schon seit Jahrhunderten bekannt und so alt wie die mündliche Tradition selbst. Diese Idee des alten Konzepts des Pferdes ist auch in den seltsamen Darstellungen von Pferdehufen zu finden, die in Felsenkunst in Australien abgebildet sind, lange bevor es überhaupt Pferde in Australien gab. Wenn wir nun zum Konzept des Kopfes und seiner Verbindung mit der Schlange zurückkehren, finden wir, dass der griechische Gott Pan, der von vielen Gelehrten als einer der Urväter des hörnertragenden Gottes angesehen wird, in vielen Teilen der Welt zu finden ist. Laut vielen Quellen war sein Vater Hermes, der Träger des Caduceus. Andere Quellen beschreiben ihn als den ältesten Gott von allen, älter sogar als Zeus. Und Siren sagt in England, dass dieser hornte Gott mit zwei Schlangen dargestellt wird, die seine Beine ersetzen, ähnlich den Darstellungen von Dagon. Tatsächlich habe ich Europa durchreist und diese Darstellungen an Hunderten von Orten gefunden. In der griechischen Legende gibt es Dionysos, der mit den anderen horntragenden Göttern gleichgesetzt wird und als Gott der Tiere und der Jagd gilt. Der gleiche Dionysos, von dem ich auch woanders den Kelch oder das Elixier gefunden habe. Es gibt auch eine weibliche Version des horntragenden Gottes, Amathaia, die Ziegennymphe und Göttin. Sie war die glorreiche Amme von Zeus, und Zeus nahm einen ihrer Hörner und gab es den Nymphen, wodurch es zum Horn der Fülle wurde, ein Vorläufer des Heiligen Grals. Nachdem Zeus der Herr des Universums wurde, stellte er Amathaias Bild unter die Sterne als Steinbock, als Fisch oder Schlangenschwanz. Auf Fresken in den römischen Katakomben malten die antiken Heiden Bilder der Meerziege, die den Caduceus trug, was den horntragenden Gott mit den heilenden und weisen Elementen der Schlange verband. Dieses Bild des Ziegenkopfs von Mendes sollte später in alchemistische und kabbalistische Kreise eindringen. Und ein horntragender Gott wie Cyrus und Dionysos sind nun alle synonym mit dem berüchtigten grünen Mann. Der grüne Mann oder eben die Frau ist weltweit vertreten, besonders in mittelalterlichen und sogar modernen Kathedralen und Kirchen. Viele werden nun mit der Kapelle von Roslin vertraut sein, die Hunderte von grünen Männern zeigt, die aus ihren Laubverstecken herauslugen. Doch wenn man nach South Warminster oder in die Lichfield Cathedral in England reist, wird man noch viele weitere finden. Tatsächlich gibt es Tausende von grünen Männern und Frauen quer durch Europa. Diese Darstellungen sind alt und haben distinkte heidnische Ursprünge. Jetzt, wo wir unser vielfältiges heidnisches Erbe verstehen, das die Verehrung der Schlange in vielen Formen umfasst, müssen wir auch begreifen, dass das Christentum diese Symbole übernommen hat. Der grüne Mann ist das dritte Ziel der Natur, der Gott des Lebens, und es ist daher nur passend, dass er einen Gefährten hat, eine weibliche Version von gleichem Status. Die Tatsache, dass es weniger weibliche grüne Gottheiten gibt, die aus Steinstämmen der Kirchenwände hervorragen, liegt einfach daran, dass das Christentum die väterlichen Aspekte der jüdischen Religion übernommen hat. In Wahrheit musste eine reiche, fruchtbare und aktive Natur einfach eine doppelte Natur von männlich und weiblich haben und das Leben derjenigen widerspiegeln, die auf unserer Ebene der Existenz leben. Aber was sind die Ursprünge und Bedeutungen hinter diesem eigentümlichen Charakter? Könnte es aus der Idee der Zeit Moses stammen, dass der Bereich eines Schlangenbisses grün wurde? Der grüne Mann oder die grüne Frau war daher nicht unbedingt grün aufgrund von Pflanzen, sondern könnte aufgrund der Vorstellung, dass er oder sie aufgrund des heilenden Giftes der Schlange unsterblich war, grün gewesen sein. Al-Qadir ist der arabische Begriff für grün und wird von einigen mit dem berüchtigten sumerischen Gilgamesch in Verbindung gebracht. In einer epischen Erzählung versuchte Gilgamesch, das Kraut zu finden, das ewiges Leben verleiht, das Elixier, doch eine Schlange stiehlt es, während er ein Bad nimmt. Gilgamesch ist auch derjenige, der den Chalupu-Baum schneidet, der von Schlangen am Stamm umgeben ist. Er bringt den Baum zu Inanna, behält jedoch den Wurzelstock, an dem die Schlangen waren, und erschafft die magischen Miku und Puku, die als Vorfahren der Schlangenstäbe von Mose und Aaron gelten. Al-Qadir wird auch mit Heiliger Georg, St. George, dem wandernden Juden, Elia, Mose, dem mit dem Schlangenstab, Melchizedek, der ältesten Person in der Bibel, Dionysos, der als griechischer grüner Mann galt, bevor er die Rolle des Weins und der Ekstase übernahm, in Verbindung gebracht. Die Druzen sagen sogar, dass Al-Qadir Johannes der Täufer ist. Dies ist besonders interessant, wenn man bedenkt, dass Lady Raglan und Sir James Fraser darauf hinwiesen, dass menschliche Darstellungen des Jahreskönigs und der Jahreskönigin oder des grünen Mannes und der grünen Frau meist geköpft und dann an einen Baum gehängt wurden, wie Johannes der Täufer geköpft wurde und Jesus an einem Baum hing. Dies macht natürlich Johannes und Jesus zu zwei Aspekten derselben Person. Al-Qadir gilt als unsterblich, da er aus dem Brunnen des Wassers des Lebens trank oder hineinfiel. Er ist weise wie eine Schlange, und mehrere Sufi-Orden beanspruchen die Abstammung oder Einweihung durch ihn. Angesichts dieser Verbindungen zum Islam stellt sich die Frage: Hatten die Templer eine Vorstellung von Al-Qadir? War er der Kopf, den sie verehrt haben sollen, bekannt als Baphomet? Al-Qadir wird von einigen auch mit Al-Qaid, dem muslimischen Stern im Schwanz von Ursa Minor, hinter dem Kopf von Draco, in Verbindung gebracht. Die Farbe Grün erscheint oft in Folklore, Mythologie und Legende und hat seltsamerweise immer eine Beziehung zu unserem Thema hier. Die schlangenverbundene Königin von Arthur soll grüne oder smaragdgrüne Gewänder getragen haben. Segwayin ist der grüne Ritter, und Wolfram von Eschenbach wird möglicherweise stark mit der Templergeschichte in Verbindung gebracht, da der Eremit Trevor mit einem grünen Reliquiar präsentiert wird. Sogar das Schwert, mit dem Johannes der Täufer geköpft wurde, soll aus Smaragd gewesen sein. Alte Druiden, Feen und andere mystische Figuren wurden gesagt, grün zu tragen, und wie wir wissen, hat grün eine bedeutende symbolische Bedeutung. Grün ist eine deutlich fruchtbare und vegetative Farbe, die weltweit eine bedeutende Rolle spielt. Aus all diesen Gründen wird die geheime und alte Sprache der Alchemisten, Mystiker und sogar Gnostiker als die grüne Sprache bezeichnet. Eine kurze Erwähnung von Roslin. Obwohl der Sinclair, der Roslin erbauen ließ, kein Templer war, hatte er indirekt Verbindungen zu den Tempeln, und Roslin beherbergt hunderte von grünen Männerdarstellungen sowie Templersymbole, darunter zwei Brüder auf einem Pferd, das Agnus Dei, ein fünfzackiger Stern oder Pentakel, das Bild des Kopfes Christi oder Baphomet, sowie das florierte Kreuz und der Zwerg im Flug mit dem Olivenzweig. Die meisten dieser Bilder sind rein christliche Symbole oder Motive, die von anderen, viel älteren Religionen übernommen wurden. Doch zusammengetragen an einem Ort mit historischen Verbindungen zu den Tempeln können wir kaum zweifeln, dass es eine Verbindung zu den Templern und esoterischen Traditionen gibt. Doch sobald man Roslin betritt, wird man von der schieren Größe der Vegetation überwältigt. Es fühlt sich einfach so an, als ob der Außenbereich ins Innere gebracht wurde. Tatsächlich war das fast genau das, was geschah. Der Garten Eden. wo der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis in diesen Ort gebracht wurden. Es war ein Ort des Wissens und des ewigen Lebens. Es ist kein Wunder, dass der grüne Mann hier ansässig sein sollte. Einige Kilometer von Roslin entfernt liegt Temple, der moderne Name für Ballantrodoch, der antike Hauptsitz der Tempelritter in Schottland. Doch abgesehen von der Roslin-Templer-Verbindung müssen wir versuchen, das, was wir gelernt haben, zu verstehen. Und ich entschuldige mich, dass ich Sie mit scheinbar nicht miteinander verbundenen Informationen bombardiert habe. Wir begannen diese Erzählung mit der Geschichte der Maurer Indiens. Diese mittlerweile berüchtigte königliche Familie hat es sogar in den Film The Matrix geschafft, aufgrund der Wahrnehmung, dass sie Geheimnisse und geheime Gesellschaften rund um die Welt beschützt, als ob sie etwas bewahren würden. Dieser ganze Mythos ist in der Tat zu einer der besten Geldmaschinen in der literarischen und Filmwelt geworden. Wir werden mit kleinen Informationsbrocken gefüttert, von denen die meisten eine skandalöse Sammlung von Lügen sind, die geschaffen wurden, um Theorien zu stützen, die einfach keinen Halt haben. Und mit all der Zeit, die wir von den einfachen historischen Wahrheiten entfernt sind, die die Märchen stützen, wird klar, dass die wahre Absicht der Tempelritter durch Worte wie Armut verborgen wurde. Es gibt keine Beziehung zwischen der angeblichen Abstammung von Jesus und Maria zu gestaltwandelnden Reptilien. Es gibt keine Abstammung, außer die, die im Geist des Menschen erschaffen wurde. Tatsächlich wäre es eine enorme Übertreibung für die Vorstellungskraft eines Historikers, zu akzeptieren, dass Christus in der Form, die uns ständig aufgezwungen wird, überhaupt existiert hat. Jesus, wie wir deutlich sehen können, war die Kulmination vieler heidnischer Gottheiten. Und alle von ihnen sind ohne Ausnahme in irgendeiner Weise mit der Verehrung der weisen Schlange und der Kraft der Sonne verbunden. Es ist daher keine große Anstrengung zu verstehen, dass der Charakter von Jesus zum Teil auf diesen Schlangengottheiten basierte. Schaut einfach auf das Häuten der Haut, bei dem die Schlange in einen dunklen Ort kriecht und ihre Haut zurücklässt, um dann wieder geboren zu werden. Dasselbe passierte mit Christus, als er am Kreuz starb, in das Grab gelegt wurde und nach seiner Auferstehung sein altes Haut- oder Leichentuch hinterließ, um zu neuem Leben zu erlangen. In Afrika und anderswo wird die Schlange noch immer an den Baum genagelt, als Opfergabe oder als Opfer für die Gesundheit des Stammes. In einigen Orten wird sie sogar an der Seite durchbohrt. Christus wurde mit der bronzenen Schlange des Moses gleichgesetzt, und uns wird gesagt, dass wir so weise wie die Schlange sein sollen. In Wahrheit ist die alte und heidnische Verehrung der weisen Schlange in unsere sogenannten modernen Religionen eingedrungen, ohne dass wir es merken. Was es tatsächlich gibt, wie wir aus den oben dargestellten unterschiedlichen Hinweisen sehen können, sind eine ganze Reihe von Hinweisen, die offen vor unseren Augen liegen. Alles, was wir tun müssen, ist, die vorgefassten Gedanken zu beseitigen, die in unseren Köpfen stecken. Diese Gedanken wurden uns in der Sonntagsschule, in Lehrbüchern, durch den silbernen Bildschirm oder sogar durch das jetzt allgegenwärtige Internet eingeimpft. Versuche für einen Moment, hier eine Grenze zu überschreiten und dir vorzustellen: Stell dir vor, es gibt keine Geister, keine Außerirdischen, kein Loch Ness-Monster oder Bigfoot. Stell dir einfach vor, der Mensch ist einfach über riesige Zeiträume hinweg evolviert und erreichte einen Punkt, an dem er plötzlich oder langsam das Bewusstsein über die Welt um ihn und seinen eigenen Platz darin erlangte. Es ist wie bei einem Affen, der umherblickt, ein paar Dinge aufnimmt, und dann kommt etwas in seinen Kopf, und er erschrickt. Wir können es in seinen Augen und seinem Verhalten sehen, dass er plötzlich realisiert, dass er ein empfindungsfähiges Wesen ist und ganz getrennt von der Welt um ihn herum existiert. Er blickt nun mit ernster Miene auf die anderen Affen und bedauert sie. Aber er ist jetzt auch sehr verschieden. Also zieht er sich von der Natur zurück und beginnt, die Welt um ihn herum für die Produkte zu nutzen, die sie liefern kann. Nach und nach, wie ein Baby, versucht sein Geist herauszufinden, wie alles zusammengefügt ist und wie man es auseinandernehmen kann. Er will wissen, was die Punkte des Lichts am Himmel sind, was dieser große, gelbe, runde Ball ist und der weiße, der nachts seine Form verändert. Das hat er vorher noch nie bemerkt, also analysiert er alles. Tausende von Jahren vergehen und die Nachkommen unseres kleinen Affen verlieren ihr Haar, weil sie ihre Körper mit der Haut anderer Tiere bedeckt haben, um sich vor der Kälte und Nässe zu schützen. Sie benutzen ihren Verstand, um herauszufinden, wie man immer größere Mengen von Tieren erlegt, um Fleisch zu bekommen, von dem sie festgestellt haben, dass es mehr Befriedigung bringt, als den ganzen Tag nur Gemüse und Obst zu essen. Jetzt haben sie mehr Zeit zur Verfügung, ein Konzept. Sie hatten keine Ahnung von dem, was sie vorher nicht wussten, bevor sie bewusst wurden. Die Zeit vergeht langsam und der Verstand entwickelt sich. Einige in den wachsenden Gruppen wollen mehr wissen, und während sie Fragen stellen, werden sie ängstlich vor der dunklen Nacht, den tiefen Gewässern und den brennenden Sommern. Geräusche kommen aus den Wäldern, die sie nicht mehr kennen, weil sie zu lange von dieser Ebene der Natur entfernt waren. Also wollen sie die neue Welt der Sterne, der Sonne, des Mondes, der tobenden Gewässer, der Reflexionen und des Todes verstehen. Alles muss erklärt oder vermieden werden. Tausende von Jahren experimentieren diese neuen Menschen mit der natürlichen Welt und entdecken allerlei Heilmittel und sogar bewusstseinsverändernde Drogen. Ein verkrüppelter kleiner Affenmensch nimmt einen seltsam aussehenden Pilz und verschwindet in seinem eigenen Verstand in eine andere Welt. Eine Welt, die das neue Bewusstsein als die unbewusste Welt der Imagination erkennt. Aber diese Konzepte sind noch nicht geboren, und so ist diese andere Welt sehr real, wirklich real. Und als der Affenmensch zurückkehrt, erzählt er den anderen von seiner Vision. Er ist so überzeugt von seinem Glauben, dass auch andere den Prozess ausprobieren und archetypische Visionen erleben und deshalb ebenfalls glauben, dass der Prozess real ist. Sie sehen Spiralen, seltsame, schlangenartige Formen, die die moderne Forschung als das tiefste Niveau unseres Psyche erkannt hat. Und so erkennen sie diese Formen, wenn sie wach sind, überall um sich herum und sehen, wie die Schlange in die andere Welt verschwindet und mit neuem Leben auftaucht. Es ist ein besonderes Tier, besonderer als alle anderen. Jahre vergehen und nun sehen wir große hölzerne Gebäude, Kreise von Bäumen und Wege, die all diese anderen Welten widerspiegeln. Bilder werden auf diese Strukturen gemalt und in den Höhlen der wunderbaren, jenseitigen Visionen. Männer und Frauen wurden ausgewählt, Zugang zu diesen Welten zu bekommen, für den Rest des wachsenden Stammes, und sie werden Heiler und Führer, Medizinmänner und Priester. Rundherum malen und schnitzen sie Bilder von Schlangen, und die Folklore bricht mit Erzählungen über ihre Wege aus. Diese neuen Priester nehmen den Namen Schlangenpriester und Leuchtende an, und sehr bald formen sie sogar die Köpfe ihrer Kinder zu länglichen Formen der Schlange. Das ist keine bloße Fantasie, keine Aliens oder Wesen aus anderen Dimensionen. Dies ist harte archäologische und historische Tatsache. Beweise sind vorhanden. Nun zoomen wir vorwärts ins 21. Jahrhundert. Was finden wir? Moderne Mythen über Erlöser und Christus. Männer, die Zugang zu anderen Welten haben. Geschichten von grünen Männern und unsterblichen, schamanenartigen Halbgöttern. Und nun steinerne Gebäude mit wunderschönen Darstellungen von Mythen, die bis zurück zu unserem alten Affenmensch reichen, der eines Tages fassungslos von seinem Ast fiel, als er realisierte, was er war. Wir sehen auch einen anderen Mythos. Diese Maravignaner sollen eine Dynastie von fränkischen Priesterkönigen mit magischen Kräften gewesen sein. Nun, wenn du dich an das dunkle Zeitalter der Menschheit und die entstehende mittelalterliche Periode erinnerst, folgte das Volk Europas blind einem Mythos, der im Heiligen Land von einigen weisen Affen namens Gnostikern erschaffen wurde. Die Geschichte von einem Mann, der Sohn eines Gottes war. Alles so wörtlich, so einfach genommen. Aber das Leben ist hart, und Tod und Schmerz sind überall. Ein Gedanke an einen Kreuzzug entsteht, um Seelen im Heiligen Land zu retten. Fremder Tod und Leid können von den Männern durch die Sühne für ihre Sünden abgewaschen werden und ein glorreicheres Leben im Himmel wartet. Also ziehen sie in Tausenden aus. Und zurück nehmen sie die Macht des Islams und erobern die Heiligkeit Jerusalems, aber auf dem Weg treffen sich Männer mit Gelehrten anderer Glaubensrichtungen. Solche Gespräche waren in Europa unmöglich. Neue Einflüsse sind jetzt am Werk, neue Konzepte, die mehr zum spirituellen Leben gehören als nur das einfache wörtliche Christentum. Tatsächlich entdecken diese Männer bald, dass ihre eigene Religion auf viel älteren Mythen basiert. Mythen der Schlangenverehrung und Unsterblichkeit durch die Macht der Sonne und der Schlange. Das Konzept, das völlig in der Idee des Heiligen Grals zusammengefasst ist, der Kelch, der das Blut des einen wahren großen Schlangengottes selbst enthält, ist der Verstand des Erleuchteten. Stell dir nun auch vor, dass diese neu gefundenen Wahrheiten in einer Welt, die von der Macht einer grausamen katholischen Kirche beherrscht wurde, purer Ketzerei gleichkamen, die eifersüchtig ihre Literalismen der gnostischen Texte bewahrte. Niemand würde es wagen, solche Wahrheiten offen zu sprechen, in einer Welt der Herbstzeit und vollständigen Kontrolle durch die herrschende Elite. Und so wurden die Wahrheiten verborgen, kodiert und geheim gehalten. Neue Gruppen entstanden, die diese Geheimnisse schützten und sie durch die Zeit weitergaben. Dieser Strom von Informationen, der von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurde, wurde symbolisiert in der Blutlinie. Die Wahrheit des Heiligen Grals wurde von einer Ära zur anderen weitergegeben, durch die lange Linie von Eingeweihten, durch die heilige Blutlinie der Geheimnisse. Das ist die Wahrheit. Alle diese Geheimnisse waren in der Tat in aller Öffentlichkeit verborgen. Und der Schlüssel zu ihrem Verständnis wurde während der dunklen Zeit der katholischen Kontrolle bewahrt. Die Templer entdeckten den Gral oder die Wahrheit und sie gaben dieses Wissen auf diese Weise weiter. Was sie taten, war Ketzerei, und das musste ausgelöscht werden.